Ja, und damit kämen wir zum letzten, heben uns das für morgen auf, die letzte Chance für alles, was Vorwurf ist. Jetzt kommt der Vorwurf dran, fünftens. Wir haben schon viel davon gesagt und es musste immer wieder anklingen, aber dass wir nur mal zusammenfassen, die Stellen, wo ist Vorwurf nun wirklich dran? Machen wir noch, das ist eine Einheit, ja. Atmen holen, frische Luft. Fünftens, die letzte Chance für alles, was Vorhof ist. Ich möchte das aber ganz bewusst sagen, die letzte Chance ist es, die ergriffen werden muss, für alles, was Vorhof ist. Also was nicht abgemessen ist, Heiligtum Allerheiligst. Offenbarung 12, 17. Wir haben gelesen davon, die Entrückung ist geschehen. Wir haben gelesen von der Gemeinde, das Weib in der Wüste ernährt, zugleich der die Adlerflügel gegeben sind. Hier wird das deutlich in dem Letzten, was wir sagen, die hinauf. Es wird gesagt, wie die Schlange Satan, nachdem der Sohn das Männliche seinem Zugriff entzogen ist, sich all seinen Hass auf das Weib richtet, auch ganz logisch, da die seinem Zugriff entzogen ist, bleiben nur noch die anderen dran, die übrigen. Vers 17, der Drache war zornig über das Weib und ging hin zu streiten wider die übrigen in ihrem Geschlecht. Das ist das, was an Vorhof bleibt. Von ihnen heißt es, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Vielleicht darf ich schnell nochmal erinnern, das Mittelstück von Offenbarung 12 ist ja, dass nach der Entrückung Ungeheuerliches in der himmlischen Welt vor sich geht. Michael und seine Engel streiten wieder den Drachen und seine Engel, Satan und die Dämonen. Und Satan und seine Dämonen siegen nicht. Sie werden ausgestoßen aus den himmlischen Örtern und ihre Städte nicht mehr dort gefunden. Da ist also vorausgesetzt, dass Satan, der Fürst dieser Welt, von Gott selber eingesetzt, immer noch den Zugang zum Thron hat. So wie bei Hiob, als der Verkläger. Das ist das Eigentliche, er ist der Verkläger der Brüder, so wird er hier auch genannt. Die Auswirkung der Entrückung ist, dass Satan überwunden ist. Die volle Zahl, die ihn jedes weitere Recht anzuklagen genommen haben, an denen der volle Sieg Jesu offenbar geworden ist, auch über den Tod, an denen er nichts gehabt hat, weil Jesus alles ist in ihm. Vor dem muss er die Waffen strecken. Jetzt ist der Schlusspunkt für Gott. Und darum heißt dann auch, sie haben ihn überwunden, wo man so sagen muss, es ist doch Jesus. Satan und seine Mächte werden nun erst aus den himmlischen Örtern ausgeschlossen. Das ist das große Lobgetöne im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden, die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott, verworfen ist. Das ist was Ungeheuerliches. Um den Satan zu überwinden, hat der Herr Jesus seine Gemeinde mitbeteiligt. Das hat er nicht ohne die Gemeinde getan. Das ist ungeheuer. durch das Blut, durch ihr Zeugnis und ihr Leben nicht geliebt. Endlich. Noch ist er Verkläger. Das heißt, er verführt in die Sünde und dann ist er der Verkläger, der uns anklagt. Und wir, uns wird das zum Segen. Wir dürfen darin das Glauben üben. Der Verkläger klagt an. Und wir dürfen vom Opfer Jesu her ihn überwinden. Der muss immer wieder überwunden werden. Darum lässt Gott uns auch fallen und auf der Nase liegen, dass wir immer neue Chancen haben, von Tag zu Tag zu glauben und im Glauben das Opfer Jesu zu preisen und den Gekreuzigten zu verherrlichen und den Auferstandenen zu verherrlichen. Geht es um die Schuld auf sein Konto gebucht? Geht es um den Fall, er ist für mich gefallen, damit ich sofort wieder aufstehen kann? Geht es um Gebundenheiten, er hat sich für mich binden lassen. Geht es um Fesseln, er hat sich für mich ans Kreuz annageln lassen, damit ich gelöst sein darf. Alles, alles auf sich genommen. Das Opfer Jesu, das ist ja der Schlüssel zur Freiheit. Das ist der Schlüssel zur Freiheit. Ich weiß noch, wie ich in der Gefängniszelle drin war, dass es die Tür, die keine Klinke hat. Das ist was Schreckliches, wenn die Tür keine Klinke hat. Bloß ein Guckloch, wo man von draußen hingucken kann, nicht von drinnen ausgucken kann. Und ich weiß, wie das Opfer Jesu mit mir durch diese Gang ist. Einmal der Verkläger, der war mit in der Zelle. Und dann hat er mir es vorgehalten. Die Spitzen in den Predigten und was denn alles. Und wo kam das alles? Verunreinigte Botschaft. Seitdem habe ich es nicht mehr gemacht. Das hat er ausgetrieben, mir damals. Und die Ängste, was jetzt? Was wird im nächsten Feuer sein? Und dann war es das Opfer Jesu, auf das ich mich stellen konnte, stützen konnte. Und dann war wieder nicht der Verkläger da, dann brach wieder der Himmel rein. Dann kam wieder der Verkläger. Am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Bis hin zu dem, der Gedanke, und jetzt geht es in einen Prozess, in einen Showprozess. Haben Sie es mir gesagt, wir werden ihn Zeugen aufmarschieren lassen, Belastungszeugen 25, hat der Generalstaatsanwalt gesagt, kam extra vom Dresden nach Zwickau gefahren, um mir das beizubringen. Kam der Verkläger wieder. Wann kommst du wieder raus? Du kommst nie wieder raus. Ich weiß, ich habe an der Tür gestanden, ohne Klinke, und habe gesagt, und das Kreuz schließt auf. Ich habe oft gesagt, und das Kreuz schließt auf. Er hat für mich sich einsperren lassen, festbinden lassen. Er für mich, und sein Kreuz schließt mir auf. Da war der Christus für mich eben so sehr dran noch. Und das Kreuz schließt auf, hat es auch aufgeschlossen. Rausgeführt. Das Kreuz ergibt uns immer neue Gelegenheiten. Der Verkläger, der uns verklagt, der muss uns nur den besten Dienst tun, damit wir endlich glauben lernen und nicht mehr auf Gefühle gehen und Erfahrungen und Empfindungen und was weiß ich alles, und nur auf diesem einen Boden der vollbrachten Erlösung, die Tatsachen, die Gott selber geschaffen hat, die Fakten von Golgatha her und von Ostern her, und der lebendige Herr jetzt mit ihm im Himmel und er mit mir hier in meinem Elend. Das ist wunderbar. Aber es ist die Zeit, wo der Verkläger nichts mehr zu verklagen hat. Die Gemeinde soll nun zum Ziel hinaufgenommen werden. Da muss er raus. Sie haben ihn überwunden. Besiegt. Und er ist ausgestoßen aus den himmlischen Örtern. Ein für alle Mal. Das ist wohl das, was der Herr Jesus geschaut hat und prophetisch angekündigt hat. Ich sah Satan wie ein Blitz auf die Erde fallen. Da, wo sie wiederkamen und Dämonen ausgetrieben haben. Ach ja, dann sieht er schon wieder bis zum Ziel durch. Jetzt hat es angefangen. Jetzt wird er es zu spüren kriegen. Wie lange noch? Es sind bald 2000 Jahre vergangen. Nun kommt immer die Zeit, ja, die kommt nach der Entrückung. Michael hätte vorher kämpfen können und den Teufel nicht rausgekriegt. Könnte überzeugt sein. Aber nachdem dieser Durchbruch von unten nach oben geschehen ist, im Glauben durch das Opfer Jesu und seine Siegesmacht, der den Tod überwand, auch das ist ja das Letzte dann. Der Tod, was ist der Tod? Nichts. Er starb. Der Glaube triumphiert, indem er auf diesem Opfergrund steht. 3. Mose 8.
auf diesen Opfergrund leben. Der Glaube triumphiert.
Und hier ist der letzte große und herrliche Sieg. Und endlich, und die volle Zahl derer, die ihn das immer wieder hat demonstrieren dürfen müssen. Du bist gar nichts. Du kannst machen, was du willst. Du bist nichts. Jesus hat vollbracht. Jesus. Und wir gehören zu Jesus. So, das Maß ist voll. Und nun aber naus, Michael. Nun der Streitbare. Und seine Engel. Und er muss die himmlischen Wörter räumen. Darum freut euch, ihr Himmel und die darinnen wohnen. Aber gleich kommt das Wehe, und das ist eben das zweite Wehe, was hier einsetzt. Nach der Entrückung. Weh aber der Erde und dem Meer, Israel und den Nationen. Weh aber Israel und den Nationen. Der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Ach, schön.
Klar hat er jetzt einen großen Zorn. Jetzt ist er endgültig aus seiner Position hinausgetan, Fürst der Erde zu sein, um mit den himmlischen Fürsten vor Gott erscheinen zu können. Gewesen. Die Gemeinde hat seinen Platz eingenommen. Großer Zorn. Und das tut er aus an denen, die auf der Erde sind. Jetzt können wir uns vorstellen, wie die Not sich steigert aus dem ersten Wehe, das zweite Wehe wird. Die Not wird größer und größer. Und nun sein Zorn, den er wiederum an dem Weib nicht auslassen kann. Und an den Boten, die in Christus in Vollmacht ihren Dienst tun, aber dafür an denen, die sie rufen mit ihrer Botschaft, der Vorwurf, die übrigen von ihrem Geschlecht, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Das sind die anderen, die es jetzt zu retten gilt, durch das Zeugnis und die Botschaft. Die Gottes Gebote halten, bitte, wollen wir es doch noch deutlicher sagen, dass wir nicht an die 10 Gebote denken, dass sie nun die endlich nachlernen, sondern die Gottes Weisungen befolgen. Die Weisungen gibt Gott A durch seine Boten, wir werden es dann lesen. Dieses geht aus ist eine Weisung. Eine ganz klare Weisung, die er durch seine Boten gibt. Geht aus. Aus Babel. Es ist die Stunde da, kein Kompromiss. Klare Entscheidung. Klare Scheidung. Und das andere, sie haben das Zeugnis Jesu und die Bibel selber deutet Offenbarung 19, Vers 10. Da heißt es, jetzt Johannes, ich fiel. Er sprach zu mir, ein Himmelsbote, der zu Johannes redet. Also das kann auch um Johannes passieren. Soll es uns nicht auch manchmal passieren können? Ich fiel ihm zu Füßen. Der fällt Boten zu Füßen. Was muss das aber auch für eine Lichterscheinung gewesen sein, so ein Bote, wenn der Johannes ihm zu Füßen fällt? Machen wir da ein Geschrei, Menschen verherrlichen oder sowas, ein Geschöpfe verherrlichen. Wenn so viel Herrlichkeit Gottes dem Boten mir entgegentritt, kann man ja auch verstehen. Fiel ihm zu Füßen, ihn anzubeten. Wenn das dem Johannes passiert, kann es jedem anderen auch passieren. Die Boten werden schon selber dafür sorgen, dass die Sache ins Lot kommt. Er sprach zu mir, sieh zu, tu es nicht. Sieh zu, tu es nicht. Da erweist sich der Bote Gottes. Sieh zu, tu es nicht. Hab doch nicht gegen Angst, dass jemand in den Himmel gehoben wird. Er wird schon dafür sorgen, dass es ins Lot kommt. Sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht. Bin da auch bloß einer wie du. Die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Punkt. Und es kommt noch eine Erklärung. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Ach so. In dieser letzten Zeit vor Hof, da sendet er A, seine Boten, die Zeugen, haben wir davon gesprochen. Aber er gibt ihnen, die seine Weisungen befolgen, den Geist der Weissagung. Ja? Gnadengabe ist das, schach es mal. Das ist ja der Schmieder, das gehört dem Vorhof, nein. Das ist nicht eine Angelegenheit, die man nachher endlich im Allerheiligsten mitgeteilt kriegt, nein. Cornelius, zum Glauben gekommen, fangen sie an, Sprachen zu reden, zu weissagen. Jawohl. Das sind sie, die seine Weisungen befolgen und den Geist der Weissagung haben. Das Zeugnis, was der Herr ihnen auf diese Weise durch seinen Geist gibt. Von Schritt zu Schritt, der Herr wird dafür sorgen, dass sie in den Fluten nicht ersaufen, sondern rauskommen. Das heißt doch raus. Es wird ein schwerer Weg. Nicht kaufen, nicht verkaufen. Muss teuer bezahlen. Sie haben also diese Weissagung und das Zeugnis des Geistes und die Botschaft ergeht, das muss ganz deutlich sagen, an die bedrängten Christen, die zuvor Zeugen der Entrückung geworden sind, umso größer ihre Bedrängnis. Das muss man sich denken können. Die als Zurückgebliebene nicht mehr ein- und auswissen. Und wenn irgendwo, dann ist hier der Verkläger also auf der Bildfläche zu finden. Der Verkläger, der jetzt oben aus dem Himmel ausgestoßen hat, dort kann er nicht mehr verklagen, aber der wird so. Siehst du, haben wir nicht immer das gesagt? Wie oft habt ihr sie niedergemacht und habt gesagt, oh, das ist eine Schwärmerei und... Das ist eine Schriftverdrehung, eine Schriftauslegung. Wie oft euch kann nicht geholfen werden? Was in denen vorgeht, durch welche Tiefen der Not das geht, der inneren Not und Anfechtung, das ist eine Situation, die Gott geschaffen hat. Das ist aber auch eine Heilssituation. Und da kommt ihnen der Geist zu Hilfe. Mit seinen schlichten, ganz schlichten Botschaften, dass er sagt, was er machen soll. Wenn sie nur willig sind, ihm zu folgen. Die Offenbarung sagt uns davon. Kapitel 14. Merkt ihr wieder? Hier klingt nur in einem Vers auf, Vers 17. Und der Vorhof, der ist jetzt dran. Und aller Zorn richtet sich wieder die Zurückgebliebene. Hättest du doch. Und was weiß ich nicht alles. Und dieses kleine Verslein genügt und die Sache nun gründlich, dafür ist wieder ein ganzes Kapitel da. So macht es immer der Offenbarer. 14. Und steigt natürlich erstmal im Himmel ein. So, gucken wir, dort sind sie schon, die Entrückten. Die sind schon am Ziel. Haben wir auch schon gelesen, lesen wir nicht nochmal. Kapitel 14, 1 bis 5. So ist das. Erster Blick aufs Ziel. Und nun, was geschieht? Zu gleicher Zeit werden die ihre Harfen spielen, ihr neues Lied da bringen, das kein anderer singen kann als sie. Sie haben es gelernt. Unter Kreuz und Not und im Dunkel. Was geschieht zu gleicher Zeit nun hier auf der Erde? Davon 14, Vers 6 und die folgenden Verse. Da ist nun der Weg des Vorhofs und was geschieht? Wir lesen es, das müssen wir lesen. Sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Engel, musste nicht mal Engel sagen, sag mal ruhig Bote. Das Engel sind das. Boten sind der Gemeinde vom Himmel her. Die Geister der Propheten. Weissagung. Das sind die Zusammenhänge. Ich sah einen anderen Boten fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium, eine gute Botschaft zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen. Und allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen, Völkern. Ein ewiges Evangelium. Entspricht dem, was im 11. Kapitel war, 9,
Es werden etliche aus den Völkern, Geschlechtern, Sprachen, Nationen, immer dieselbe Häufung, also in aller Welt. Und sprach mit großer Stimme, was hat er ihnen denn zu verkündigen? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Aha.
Ewiges Evangelium, das heißt nicht mehr dieses wunderbare Fülle-Evangelium, von dem wir immer noch leben. Das lebendige Wasser, die Brunnen des lebendigen Wassers, welch eine Fülle ist uns da aufgetan. Jesus, die Apostel, Paulus und Petrus und Johannes, Fülle, Fülle, Fülle. Alles ist euer. Die Zeit ist vorbei. Und doch eine gute Botschaft. Gott ist immer noch derselbe Gott, der eh und je war. Und nun ganz schlicht die Aufforderung. Betet Gott an. Gebt ihm die Ehre. Die Stunde des Gerichts ist gekommen, betet an den, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer, Wasserbrunnen. Wieso denn diese Botschaft? Müsstet ihr eigentlich jetzt alles selber schon hinkriegen. Weissagung ist immer das Wort in die Stunde. Was ist denn für eine Stunde? Eine Stunde, wo der Antichrist seine Lästerungen anfängt. Und was erwartet er? Was mutet er allen zu? Ihn anbeten, ihm huldigen, ihm zu Füßen fallen. Und wer sorgt noch mit dafür, dass das ja geschieht? Der falsche Prophet und die Hure zu allen Diensten bereit? Die große Zeit, die wir jetzt erleben, die allergrößte Zeit, die wir jetzt haben. Und kommt das ganze Zeug, kennen wir ja auch eine ganze Menge davon. Aber in der höchsten Potenz. Oh, jetzt stehen die alle vor der Frage, mitmachen oder nicht? Und die Sache, die schmeckt komisch, mitmachen oder nicht? Kommt der Geist, du kommt das Zeugnis vom Himmel, die Botschaft der Weissagen und das Wort der Boten, die Gott sendet. Und da heißt es nur ganz schlicht, mehr nicht, gebt ihm die Ehre. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Immer das, was dran ist. Und dann wird ganz klar gesagt, Stunde des Gerichts. Und dann heißt es, wir können nur den einen anbeten. Wir können nicht noch einen anderen anbeten. Den, der Himmel, Erde, Meer, Wasserbrunnen gemacht hat. Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Anfang der antichristlichen Zeit. Also so wird das sein. Aber das ist nicht das Letzte. Der Antichrist bleibt auch nicht dort stehen, der geht ja weiter. Und dann kommt es und gibt es neue Botschaften. Ein zweiter Bote folgte nach, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Unzucht getränkt alle Völker. Ganz kleiner Einschub, es wird uns morgen wieder interessieren, wie die Offenbarung dann ihre Gliederung hat. Den Vers nimmt sie dann raus und dann nimmt sie in ein Kapitel nein, was da nun gründlich und ausführlich über dieses Thema zu sagen ist, der große Fall der Hure Babylon. Also Kapitel 18 extra dafür dann da. Aber hier ist es zunächst eingeordnet in das Geschehen dieses letzten Zeitabschnittes. Jetzt kommt nun nach den allgemeinen Aufforderungen, sie ist gefallen. Was ist gemeint damit? Die Kirche als Hure hat ihren tiefsten Fall getan. Sie sieht auch noch eine Möglichkeit des Konkordates in Zusammenarbeit mit dem Antichristen, dem der Drache die Macht gegeben hat. Also eine Inkarnation Satans ist dieser Mann. Wirklich eine Inkarnation Satans. Und die huldigen dem und die sehen da auch noch eine Möglichkeit der Zusammenarbeit. Und schließen vielleicht ein wunderbares Konkordat und die Einheitskirche, weil es so gewünscht ist. Und alle finden sich in einem Topf zusammen. Der tiefste Fall ist das. Tiefer kann man nicht fallen als Kirche. Und das, was geschieht, was die nun feiern, ihr müsst euch doch mal vorstellen, wie das gefeiert wird. Wie das gefeiert wird in Rom und in Berlin und was weiß ich so, wenn die Städte noch so existieren. Wie das gefeiert wird. Endlich die eine Kirche unter dem einen Haupt. Und da unter der Schirmherrschaft dieses großen Tieres. Was wird da geredet, das Reden, das Maul? Was werden da für Lästerungen hörbar werden? Und da kommt der Geist mit seiner Botschaft zu ihnen und sagt, das Ganze ist der tiefste Fall, den man sich denken kann. Macht nicht mit, sie ist gefallen. Das ist nur ganz schlicht hier angedeutet, das ist nun das Wort in die Stunde. Immer Weissagung, Geist Jesu, Wort in die jeweilige Stunde, jetzt in die Stunde dieses großen, letzten und tiefen Falles hinein. Sie ist gefallen. Das ist also Wort, was sie nüchtern macht. Dass sie klar sehen, was hier passiert. Gott sorgt noch dafür. In eine neue Situation und die Botschaft auch in diese Situation und sprach mit großer Stimme. Jetzt kommt es ganz plastisch. Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, jetzt ist das gefordert. Jetzt geht es um Entscheidung. Geht nicht gleich von Anfang an so los, aber das ist die dritte Phase. Es kommt keiner drumherum. Und wenn jemand das macht, der soll von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Mahlzeichen deines Namens annimmt. Das ist die Botschaft. Natürlich ist es kein Fülle-Evangelium. Die Zeit ist vorbei. Jetzt heißt es nur noch durchbringen. Alles andere tritt zurück, aber jetzt nur noch durchbringen. Sei gehorsam, was es dich auch koste. Sei gehorsam, was es dich auch koste. Weiter nichts als, wer das tut, der soll von dem Wein des Zornes Gottes, nun klingt das schon auf, jetzt ist der Zorn bald dran. Die Hure mit ihrem tiefsten Fall hat ihr Maß erfüllt und es kommt die Stunde des Zornes. Und wer zu ihr noch gehört und noch mit drin steht, der wird von diesem Zorne getroffen werden. Der Wein des Zornes Gottes, er muss ihn trinken, der unvermischt, ohne Milderung, eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm und der Rauch ihrer Qual. Ach, was sind das Worte? Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Und das werden auch die Zeugen sagen, die durchs Land ziehen und durch die Länder gehen. Sie werden das ihnen sagen und der Geist der Weissagung wird es ihnen wiederholen. Und sie werden wissen, diesen Weg und keinen anderen, die letzte Chance und die letzte Möglichkeit. Also es ist ein Ringen Gottes um jede Seele. Weltweit. Und fügt hinzu, hier ist Geduld der Heiligen. Ihr lieben Leute, das sind auch Heilige. Wer daraus geht, ist ein Heiliger. Die Heiligkeit fängt nicht erst im Allerheiligsten an. Heilig ist man Vorhof. Heilig heißt dem Herrn geweiht. Hier kriegen Sie die ganze große Chance, eine ganze Hingabe zu vollziehen. Gottgeweihte, Heilige Gottes. Heilige Gottes. Die letzte Möglichkeit. Hier sind, nochmal, die da halten die Gebote Gottes, die Weisungen Gottes befolgen und den Glauben an Jesus. Ganz schlicht jetzt, gell? Die kommen vom Opfer her. Das ist für sie alle. Es ist keiner, dem es nicht gilt. Die diese Weisungen befolgen und an den Herrn Jesus glauben. Das ist nicht die Masse. Ist aber auch wieder alles. Und ich hörte eine Stimme, es geht noch weiter, das ist die Botschaft in der dritten Phase. Ich hörte eine Stimme vom Himmel, sie mir sagen, schreibe,
Was soll er schreiben? Glückselig die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Mühsal. Das Wort steht hier. Denn ihre Werke folgen ihnen nach. Das ist ein Glückwunsch-Telegramm vom Himmel. Makarios glücklich sind.
Ich gratuliere denen. So will heißt das.
Gratuliere denen, den Toten, die im Herrn sterben von nun an.
Dieses Wort kann ja so verharmlost werden, dann schreibt man es über den Friedhof. Da steht eine ganz andere Wirklichkeit dahinter.
Das ist ein Glückwunschtelegramm vom Himmel her für die, die in der letzten Zeit diesen Schritt gehen, raus aus Babel. Ich weiß, was es kostet. Guck jetzt nicht auf deinen Mann. Oder guck nicht auf deine Frau. Jetzt nicht die Kinder. Jetzt guck nicht nach rechts, jetzt guck nicht nach links. Es gibt eine Möglichkeit, dann gibt es keine mehr. Was hat Gott gesagt? Der Rauch ihrer Qual und sie haben keine Ruhe. Und was heißt es hier? Die in dem Herrn sterben von nun an. Das ist das letzte Stück jetzt. Ja, der Geist spricht, richtiges Weissagungswort, dass sie ruhen. Und da steht wieder das Wort Anapausantai. Sie werden nach oben hin zur Ruhe kommen. Heraus aus ihren Mühsalen. So steht es wirklich da. Sie werden nach oben zur Ruhe kommen. Heraus aus ihren Mühsalen. Ein ungeheures, herrliches Wort. Der Zusage, Gott verbirgt sich noch einmal. Geh, es wird ein schwerer Weg sein. Guck nicht auf die Not. Hab keine Sorgen, die Zeit ist eine kurze. Die Schrift hat uns gesagt, 3:42. Geh. Aber du hast jetzt zu wählen, entweder keine Ruhe Tag und Nacht, und der Rauch der Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oder aber nach oben zur Ruhe gebracht. Raus aus der Mühsal! Das ist der Vorhof. Zertreten in den Nationen mit seinem Glückwunsch vom Himmel. Und die Ernte ist eine große Ernte. Das dürfen wir sagen. Hier ist die Rede von der großen Ernte. Es schließt sich an von Vers 14.
Nun schon einen Schritt weiter und nun kommen ja die Zornschalen.
Das ist auch wieder Ernte, aber das ist die schreckliche Ernte.
Nach dieser großen Ernte des Martyriums. Heilige Gottes, den er sein Wort wahr macht, geschieht diese schreckliche Ernte, diese schreckliche Ernte.
Vers 15, ein anderer Engel kam aus dem Tempel, rief mit lauter Stimme zu dem, der auf der Wolke saß, schlag an mit deiner Sichel. Ach so, Vers 14 müssen wir schon mal sehen. Ich sah und siehe, eine weiße Wolke, nach der Wolke saß einer, der gleich war eines Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. eine scharfe Sichel auch Ernte? Und dann hast du einen Tempel im Himmel, der nun aufgetan ist, gibt es andere Stellen, rief mit großer Stimme dieser Engel: Zu dem, der auf der Wolke saß, schlag an mit deiner Sichel und ernte. Denn die Zeit zu ernten ist gekommen, die Ernte der Erde ist reif geworden. Die Ernte der Erde ist reif geworden. Der auf der Wolke saß, schlug an mit seiner Sichel an die Erde und die Erde ward geerntet. Schreckliche Ernte. Ein anderer Engel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Auch wieder Ernte. Der hatte Macht über das Feuer. Rief mit großer Stimme zu dem, der das scharfe Messer hatte: Schlag an mit deinem scharfen Winzermesser, mit deiner Hebe. Und schneide die Trauben am Weinstock der Erde. Denn seine Beeren sind reif. Und der Engel schlug an mit seiner Hippe an die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kelder des Zornes Gottes. Die Kelder war draußen vor der Stadt getreten. Das Blut von der Kelder ging bis an die Zäume der Pferde. 1600 Feldweges weit. Wollten wir andeuten, und nachdem das durchstanden ist, diese 42 Monate setzt die andere Ernte, die schreckliche Ernte ein. Aber jetzt geht es uns erst nochmal um die große Ernte. Das wollte ich nur mit Nein blenden, weil es auch hier so zusammengeblendet wird. Und immer die Ordnung, es prägt sich einem richtig ein, wie die Ordnung ist. Nun nochmal die große Ernte. Und da lesen wir nun weiter Offenbarung 15, 1 bis 4. Das ist wieder die Einleitung zu dem, was Kapitel 16 kommt. Horcht mal genau zu. So wie Kapitel 14, der Blick zum Thron, die Erstlinge, die da ihr neues Lied bringen. Und dann das, was auf der Erde geschieht. So hier ein Blick 15, ein Blick auf den Vorhof, der nun sein Martyrium hinter sich hat. Und dann 16 in die Welt hinein, wie nun die Zornschalen über sie ergehen, die Fluten über ihn zusammenschlagen. Also eine ganz logische Ordnung immer. Und da wird das Buch unerhört plastisch. Und jetzt interessiert uns der Vorhof, das wäre also 15. 1 bis 4, das muss ich lesen. Vom Martyrium des Vorhofes, das nun beendet ist. Ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wundersam. 7 Engel, die hatten die letzten 7 Plagen, denn mit denselben ist vollendet der Zorn Gottes. Oh Gott sei Lob und Dank, dass es auch eine Vollendung des Zornes gibt. Das heißt, es ist zu Ende. Und ich sah, es war wie ein gläsernes Meer. Da wieder das Meer, das Völkermeer zu Füßen Gottes und vor seinem Thron. Wie ein gläsernes Meer. Und was wird von diesem Völkermeer in diesem Abschnitt gesagt? Mit Feuer vermengt. Schon brechen die Gerichte an und sind sie im Gange. In dieser Völkerwelt zu Füßen Gottes. Wird es aber noch schöner. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen nicht in dem gläsernen Meer. Die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen. Das heißt, gerade so raus, sie stehen noch am Ufer, wie einst Mose mit seinem Volk am anderen Ufer drüben und die Fluten hinter ihnen schlagen zusammen, die Ägypter ersaufen. Die standen am Meer, gerade so noch raus, aber gerade noch so raus, ehe die großen und schrecklichen Gerichte Gottes hereinbrechen. Die standen an dem gläsernen Meer, alle die, die ausgegangen waren, alle die, die die Weisungen befolgt haben, alle die, die dem Herrn Jesus geglaubt und vertraut haben und seinem Weissagungswort Glauben geschenkt haben und das auf sich genommen haben. Nun stehen sie noch gerade so am Meer, sie sind aber raus. Und was machen sie denn dort? Gotteshafen haben sie und was singen sie? Das Lied des Mose.
Schön, ne? Die anderen singen ein neues Lied, was keiner lernen kann. Die singen das Lied des Mutters. Gerade so raus. Wie sie es angestimmt haben damals. Das ist genau ihre Situation. Der Mosedienst ist getan durch die Zeugen. Und hier die vielen, die ihm gefolgt sind, eine wunderbare große Ernte. Erntefest, die große Ernte. Die vielen, dass sie als Geschlagene, Zertretene kommen, ist ja nur ein Stück Herrlichkeit. Aber sie sind raus. Sie sangen das Lied des Mose. Eigentlich, sie singen wieder. Des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes, denn ohne das Lamm wäre es überhaupt nie möglich. Auch sie sind gerettet durch die Wunden des Lammes und durch das Kreuz von Golgatha. Nun haben sie es erleben dürfen. Ja, wir sind gerettet und wir sind raus und sprechen groß und wundersam sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen. Jetzt haben die nun schon einen ersten Ausblick auf neue Nähe und nun ist es soweit. Alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden und sie haben sich selber mitgetroffen. Aber sie sind geläutert worden im Gericht und gereinigt worden und annehmbar gemacht worden. Die gerechten Gerichte sind gekommen. Sind offenbar geworden. Ist das nicht wunderbar? Und nun erst nachdem der Blick auf die gerichtet wird, die gerade raus sind, nun wird gesagt, wie der Zorn ausgeschüttet wird, das Feuer nun aber in diesem gläsernen Meer zu brennen anfängt. Das ist dann Kapitel 16. So ist immer alles ganz logisch einander zugeordnet. Ich freue mich über diese so feinen Züge. Das neue Lied ist was ganz anderes. Das ist eben ihr Lied. Aber sie haben auch ihr Lied. Auch die haben ein Lied, ein Lob. In Gottes Lob haben sie alle. Und es klingt alles aus im Lob. Und das Lob will gelernt sein. Es klingt alles aus im Gottes Lob. Aber nachdem wir das aufgezeigt haben, müssen wir nun auch das andere Vorhofkapitel lesen. Das ist eben das Kapitel 7 eingeschoben, wo er eher überhaupt von den Dingen redete, das dritte und der dritte Teil der Erde und was da nun alles passiert ist, bis hin über Hesekiel 38, 39 und dann der Antichrist. Ehe das alles dem Johannes gezeigt wird, wird ihm gezeigt, die große Ernte. Wollen wir das siebente nochmal schnell aufschlagen? Das ist das letzte, was wir heute machen. Das siebente Kapitel, danach sah ich. Vorher war die Frage, wer kann bestehen? Oh, das sind schon viele, die der Herr durchbringt. Wer kann denn bestehen? Und dann wird ihm gezeigt, in diesem siebten Kapitel, erstens, die Knechte Gottes, die versiegelt sind, und wo es dann heißt, die Stämme Israels, die 12, jeweils 12.000, Vielleicht wird es auch jetzt mancher sich mit das aneignen können und so verstehen können. Als erstes die aus Israel, eben durch den Zeugendienst, hier möchte man besonders sagen Elia-Dienst, herausgerufen worden sind. Und nun zwei an der Mühle. Das ist ein Hinaufversammeln, die Zeugen, die ihr Leben gelassen haben und dann aufstehen, auf die Beine treten und hinaufsteigen und die aus Israel. Das ist das eine. Und das andere, was genannt wird von Vers 9 ab, die dem Zeugnis folgend ihr Leben geopfert haben, gelassen haben, die Treue zum Wort, das Festhalten an seinen Weisungen, der Glaube an Jesus, die werden dann auch gezeigt. Vers 9, danach sah ich, jetzt müssen wir den Abschnitt noch lesen, danach sah ich und siehe,
eine große Schar, welche niemand zählen konnte. Freut ihr euch da nicht auch mit? So viele sind's, die in der Zeit des Martyriums dem Ruf gefolgt sind. Eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern, Sprachen, vor dem Throne stehend, vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern, gewaschen, mit Palmen, Friede, Friede in ihren Händen. Die riefen mit großer Stimme und sprachen, das Heil dem, der auf dem Throne sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Die jubeln ihm jetzt dazu mit ihrem Palmen, Heil dem. Und alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten, die vier Lebewesen, und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen. Lob und Ehre, Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siegesfeier im Himmel. Und es hob der Älteste einer an und sprach zu mir, wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan? Woher sind sie gekommen? Macht doch mal Gedanken, ist wichtig. Man soll nicht in Allgemeinheiten stecken bleiben. Siegesfeier, Siegesfeier. Was sind denn das für Leute? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es, der weiß auch nicht mehr, wie der Zacharja. Du weißt es. Oder wie der Hesekiel. Werden die toten Gebeine wieder zusammenkommen? Herr, du weißt es. Ich weiß nicht. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Throne sitzt, wird über ihnen wohnen. Oh, die sitzen nicht mit ihm auf dem Thron. Nein, nein, der wird über ihnen wohnen. Jetzt klingt nochmal an das, was sie hinter sich haben. Sie werden nicht mehr hungern, noch dürsten. Es wird auch nicht auf sie fallen, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Die sind gleichsam mit Tränen in den Augen gekommen. So ist es zu Ende gegangen hier. Ausgehungert und am Verdursten. Und nun über ihnen das Lamm, das sie leitet und weidet. Das heißt, jetzt fängt die Weiterführungs- und Erziehungsarbeit Gottes an durch Jesus. Das ist nämlich das, was wir jetzt hier lernen dürfen, geleitet und geweidet werden. Zu lebendigen Wasserbrunnen, das holen die nach. Und dass wir es ganz klar sehen, die sind noch nicht vollendet. Vollendet heißt, die sind nun in neuer Leiblichkeit, neu nach Geist, Seele und Leib, am Throne Gottes Glanz der Herrlichkeit. Sie haben noch keine neue Leiblichkeit, die das Martyrium erlitten haben im Vorhof. Hier sehen wir sie nun. Aber noch nicht in neuer Leiblichkeit. Bitte, da schlagen wir auf Kapitel 20. Und das bringt das Vorhofskapitel zum Abschluss. Dass nun das tausendjährige Reich, das anbricht, der Herr ist also bereits in Herrlichkeit wiedergekommen mit seiner Gemeinde, das wird Vers 19 gesagt. Heiligtum und Allerheiligstes. Versiegelt. Und nun wird der Drache gebunden. So fängt es an im tausendjährigen Reich. In den Abgrund verschlossen, in den Abyssos, hier steht der Abyssos auch, hineingesperrt wird er in sein eigenes Gefängnis. 4000 Jahre. Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich drauf, und ihnen ward gegeben das Gericht. Hier ist die Stelle des Völkergerichtes, was nun einsetzt. Und ich sah, nun achte, die Seelen derer, die enthauptet sind um des Zeugnisses von Jesus und des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild und nicht angenommen hatten sein Mahlzeichen in ihrer Stirn und auf ihrer Hand, diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Sie sind noch nicht in der neuen Leiblichkeit gewesen. So wie es all denen geht, die hier am Ziele sind. Und sie warten alle und warten, die in Christus entschlafen in den Jahrhunderten, dass ihre Leiber ihnen gegeben werden als neue Leiber. Das ist noch nicht der Zustand der Vollendung. Vollendung ist neue Leiblichkeit. Und hier sind sie, die Seelen, die vor dem Throne Gottes sind, die jubeln und jauchzen. Also nicht tot und es ist alles aus, nochmal ein Zeugnis dafür. Und die nun Gelegenheit haben, das nachzuahmen. Der Herr selber nimmt sich ihre an, ach wie schön. Und er leitet sie und er weitet sie. Jetzt kriegen sie das aufgeschlossen, was sie hier hätten längst lernen können, aber sie haben es nicht gelernt. Haben wir gesagt, das ist doch nicht richtig. Wir müssen doch ganz nüchtern bleiben, richtig urlöderisch. Es gibt doch nichts über die Vergebung hinaus. Oder sowas Ähnliches. Er leitet sie. Ach, schön ist das. Sie sind glücklich und weitet sie. Aber darum können sie auch nicht bei der Hochzeit dabei sein. Weil sie noch nicht vollendet sind. Noch nicht in neuer Leiblichkeit. Und dann haben wir die Situation der Jungfrauen. Der Törichten. Die Hochzeit geschieht. Und die klopfen an die Tür, lass uns doch rein. Bei der Hochzeit, das was dann im 19. Kapitel auch stand, im Himmel geschieht, während auf der Erde die Zornschalen sind. Die Gegensätze. Können sie nicht mit dabei sein. Sie müssen warten auf ihre neue Leiblichkeit. Hier an dieser Stelle, der nächste Vers, die anderen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis dass die 1000 Jahre vollendet wurden. Das ist die erste Auferstehung. Die erste Auferstehung beginnt mit der Entrückung und findet hier ihren Abschluss. Das ist ein ganzer Prozess. Ein ganzer Prozess. Und nun bekommen sie ihre Leiber. Aber sie sind nicht mit dabei. Wenn man bei der Hochzeit. Sie sind im Himmel, aber nicht bei der Hochzeit. Das sind verschiedene Gegebenheiten. Wenn wir es nochmal aufschlagen wollen, Matthäus 25, 11 bis 12, aus dem Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen, da geht es um die Dinge. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen, sprachen, Herr, Herr, du uns auf. Für die heißt es, kauft euch. Das Kaufen geschieht auch wirklich, das ist nichts anderes, als dass sie es bezahlen mit ihrem Leben. Auch das ist für sie auch der Weg. Nun kommen sie und sagen, Herr, tu uns auf. Und er antwortet und sprach, wahrlich, ich sage, ich kenne euch nicht, ich habe nie Gemeinschaft mit euch gehabt. Darum wachet, denn ihr wisset nicht, weder Tag noch Stunde, in welcher das Menschensohn kommen wird. Also das ist das, was man sehen muss. Wir dürfen erstens sehen, es ist nicht vorbei. Es ist ein Weg. Es ist ein Weg des Glaubens und Vertrauens und darum auch jede Konsequenz. Aber es ist abgeschlossen das, was Hochzeit ist. Da gehört auch Matthäus 7 her, wo es dann heißt, es werden viel zu mir sagen an jeden Tag, Herr, Herr, haben wir denn nicht in deinem Namen geweissagt? Dämonen ausgetrieben, viele Taten getan. Ich werde ihn bekennen, ich habe euch niemals erkannt. Also, was seine Herrlichkeit betrifft, die er mitteilt den anderen, Vereinigung mit ihm, das ist eine Sache für sich. Jetzt wieder geht es in seiner Formation und da, es sind die, die dann königlich-priesterliche Dienste im tausendjährigen Reich tun. Im Vorhof. Nachdem sie ihre Leiblichkeit empfangen haben. Warum ist es? Aber, es ist eine andere Herrlichkeit, aber die eine, das Größte, was der Herr uns zu geben hat, sich selber. Nein. Und so verstehe ich auch das Wort, das muss ich zum Schluss noch sagen, Lukas 18, um das eine Gleichnis wenigstens zu sagen, es gibt auch noch andere. Lukas 18, 1 bis 8, die bittende Witwe. Prophetisches Gleichnis, das trifft genau die Situation der Gemeinde, derer, die zurückbleiben, nachdem die Erstlinge entrückt sind. Und die nicht gehören zum Weib, das nun ihren Dienst tut und ihre große Stunde. Das ist die Gemeinde, man muss mal das Bild wieder sehen, die wie Witwe ist. Die werden manchmal sagen, wir sind wie eine Witwe. Wie das Weib, Gemeinde ist immer Weib. In dem Fall die Witwe, keine Braut. Braut nicht. Hochzeitssaal ist verschlossen und wird er bleiben. Aber Witwe. Wir sind wie eine Witwe. Nun sind wir die Zurückgelassenen. Wir sind wie die Zurückgelassenen. Wir sind vom Herrn verlassen. Das wird also Geschrei sein. Das wird für Not sein, Bedrängnis sein. Wir können das nur so harmlos hinsagen. Es wird nicht so harmlos sein. Und nun ein Wort, was Jesus mitgibt, auch für diese Zeit. Das ist wieder so ein Wort in eine bestimmte Stunde hinein, wie die Gleichnisse es auch immer wieder sind. Weissagung, prophetisches Wort. Und dann erzählt er von dem Richter in der Stadt, der sich vor Gott und keinem scheut, Beispiel aus dem Leben, eine Witwe in der Stadt, eine Witwe, kommt zu ihm und sagt, schaff mir Recht vor meinem Widersacher, der Antitikos, dieses Wort steht hier, der mir die Gerechtigkeit abspricht, mein Recht abspricht und die Gerechtigkeit auch. Die Dikaiosyne ist die Gerechtigkeit. Der Verkläger spricht uns immer die Gerechtigkeit ab. Hier kann ich, du bist verloren. Hier gibt es keine Rettung mehr. Siehst du? Und die Frau, wie die Witwe hier, schaff mir Recht vor meinem Widersacher, Antitikos. Und er wollte lange nicht, was wird das auch im Schrein sein? Danach dachte er bei sich selbst, ob ich mich schon vor Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen scheue, so will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, ihr Recht schaffen, auf dass ich nicht zuletzt komme und tue mir etwas an. Da sprach der Herr, höret hier, was der ungerechte Richter sagt, das ist ein Bild aus dem Leben. Das ist ja ungerecht. Sollte Gott, der nicht ungerecht ist, nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er's bei ihnen lange hinausziehen? Ich sage euch, er wird ihnen ihr Recht schaffen in Kürze. Doch, wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde auch Glauben finden auf Erden? Also hier wird zweierlei gesagt. Die Situation des Schreins und der Verkläger an der Seite, alles, alles ist verloren. Nun das Schreien,
Und dann der Herr, der in Kürze Rechtschaft dieser zurückbleibenden Gemeinde. Und zugleich uns damit nicht eine Beruhigungspille mit auf den Weg gibt und sagt, na, jetzt ist immer noch Zeit. Also wird dann auch noch eine Möglichkeit sein. Und dann muss er sagen, aber meinst du, die Situation ist angesprochen, die muss man dazu sehen. Wenn des Menschensohn kommen wird, das ist doch das Eigentliche, dass er dann in dieser Situation Glauben finden wird, wirst du, wenn du jetzt nicht Ja sagst, dann auch Glauben finden. Drum ist der Vorhof nicht abgemessen, wie viele werden abfallen. Das wird sich entscheiden in der Stunde. Und wir freuen uns, eine große Ernte. Auch die Gleichnisse sind mitunter sehr wichtig. Da gehört auch das Gleichnis von dem bittenden Freund dazu, die Mitternachtsstunde. Zugeschlossen, meine Kindlein sind bei mir. Und dann kriegt er aber Brot, so viel wie er braucht. Mehr nicht, auch nicht die Fülle, die ist vorbei. Aber was er braucht, um jetzt durchzukommen. Für die, die schreien und rufen. Das ist nicht die Normalsituation für uns, dass wir heute betteln und kloppen und schreien müssen, dass der Herr sich überhaupt um uns kümmert. So ist er doch gar nicht wahr. Die Türen sind spangelweit auf. Wir gehen nicht. Die Situation ist jetzt nicht gegeben. Aber die wird dann sein. Die Situation der verschlossenen Tür, aber immer noch der treue, barmherzige Gott ruft. Das ist wie ein Wort, das Jesus gerade für solche Zeiten mitgibt. Und nun, er hat es doch gesagt, hör nicht auf, lass nicht ab. Rufen und schreien, er wird auftun. Und dann sind sie gerade so aus dem Meer raus und singen das Lied des Mose. Irgendein Lied werden wir singen.